ARD.
Es war ein Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Da brauchten die Spieler danach keine Eistonne. Vermute ich jetzt einfach mal.
Davon gehe ich auch aus, ja.
Aber der Spieltag hat irgendwie trotzdem Temperatur gehabt, fand ich. Also es gab schon Spieltage mit regulären Bedingungen, die war, da ist mir mehr oder kälter den Rücken runtergelaufen.
Definitiv, ganz schön viele Tore, ne?
Viele Teams in Torlaune, ja, auf jeden Fall. Viele direkt von 0 auf 100 wieder da nach der Winterpause. Mhm. Und wir wollen drüber reden. Im Sportschau-Bundesliga-Update. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir besprechen den 16. Spieltag in der Bundesliga und nur in der Bundesliga, denn die hat aktuell noch das Vortrittsrecht. Die zweite Liga ist noch in der Winterpause, greift dann nächste Woche wieder mit ein. Aber es gibt ja auch genug zu besprechen. Jens Walbrot ist an meiner Seite.
Tobi, ich grüße dich.
Ich bin Tobi Schäfer. Bist du gut aus der Winterpause gekommen? Wir sehen uns heute ja zum ersten Mal.
Ähnlich gut temperiert wie die Bundesliga selbst, glaube ich. Also mal sehen, was jetzt die Folge bringt, aber...
Ja, also ich habe es gesagt, es gibt viel zu besprechen, obwohl zwei Spiele ja gar nicht stattgefunden haben am Wochenende. St. Pauli gegen Leipzig ist abgesagt worden, wegen des Schneechaos dort oben im Norden von Deutschland, obwohl RB ja einen Spieler im Kader hat, der für den Winterdienst geeignet wäre, mit David Reum, ne? Hätten sie eigentlich, glaube ich, schon spielen können. Das andere Spiel, was abgesagt wurde...
Vor allem, Tobi, es ist wirklich absurd, dass du diesen Gag noch nicht mal entgehen lässt, obwohl das Spiel gar nicht stattgefunden hat.
Ja, aber gerade weil es nicht stattgefunden hat, konnte man ihn doch noch machen.
Ja, hast du recht.
Bremen-Hoffenheim ist auch abgesagt worden. Da ist Bremen aber zumindest einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden, haben versucht, ihre Stürmerproblematik zu lösen. Jovan Milosevic ist gekommen, vom VfB Stuttgart ausgeliehen, der ja von da nach Belgrad ausgeliehen war. Hat da auch ordentlich genetzt in 23 Pflichtspielen, 16 Tore. Ist das einer, der Bremen jetzt dann auch weiterhelfen kann, nachdem das ja mit Damien Downs nicht geklappt hat?
Naja,
ich glaube, er ist der bessere Pick als Damien Downs.
Meinst du?
Also zumindest das, was Damien Downs jetzt gezeigt hat, auf jeden Fall.
Also ich finde, also man kann bei Milosevic ja noch nicht so richtig sagen, ist er wirklich für die Bundesliga schon geeignet oder nicht, dass er voll das hotte Talent ist. Das war ja vor der Saison schon klar, als Stuttgart sich den gekrallt hat. Die serbische Liga ist jetzt, glaube ich, doch irgendwie ein anderer Gradmesser. Von daher, also Bremen braucht ja jemanden, der sofort funktioniert. Da sind wir uns ja einig. Und ob er das tatsächlich dann als junger Spieler, der ein halbes Jahr in Belgrad gespielt hat, zuletzt schon leisten kann, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ich lasse mich da aber gerne überzeugen.
Ja, ich höre Zweifel. Ist aber auch erst ein Thema für demnächst, wenn Bremen dann wirklich auch mal wieder ran muss in der Liga nächste Woche. Jetzt sprechen wir erstmal über das, was passiert ist am Wochenende und fangen an mit dem beeindruckenden 4:1 des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen am Samstagabend. Dem VfB gelingt nach 8 Jahren endlich mal wieder ein Sieg gegen Leverkusen. Sie haben sich ja wirklich die Zähne an ihnen ausgebissen in den letzten Jahren. Und was das wirklich für ein Sieg war, zur Halbzeit stand es schon 4:0. Und beim Man of the Match, da kann man sich jetzt ein bisschen streiten. Jamie Leveling ist es, glaube ich, offiziell geworden, hat einen Doppelpack erzielt, seinen ersten Bundesliga-Doppelpack und hat ja so eine Art Doppelspitze mit Dennis Undav gespielt. Mhm. Und dem Leveling, dem gefiel das.
Nee, hat mir auch Spaß gemacht mit ihm. Ich habe es jetzt bei den anderen Interviews schon gesagt. In der Woche hat er gesagt, Jamie, wenn du vorne mit mir spielst, lauf einfach tief. Ich gebe dir die Bälle. Hat er gemacht, 2 Tore gemacht, deswegen... Kann so weitergehen.
Ja, aber deswegen finde ich weiß, du bist für Jamie Leveling, bist Team Leveling, bist auch Fan. Aber man könnte natürlich auch Dennis Undav wieder zum Man of the Match machen. Ein Tor, 2 Vorlagen, mit Abstand an den meisten Torschüssen beteiligt. Insgesamt aber wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung vom VfB.
Ich hätte noch einen Hidden Champion, den du jetzt noch gar nicht genannt hast als Man of the Match. Chris Führich fand ich überragend. Und der hat so einen großen Impact gehabt auf also ganz, ganz viele von diesen, also alle Tore entstehen am Ende ja irgendwie aus Umschaltsituationen. Klar, der Elfmeter, aber alles, was so aus dem Spiel fällt, sind irgendwie Umschaltsituationen. Und ganz oft ist Führich entweder, also beim 1-0 hast du ihn als Ballgewinner oder du hast ihn als irgendwie als letzte oder vorletzte Station, bevor es dann zum Abschluss kommt. Und Führich hat ja also auch länger nicht in der Startelf gestanden. Und das war schon, finde ich, ein Statement, so, also generell Statement vom VfB, aber gerade auch von Führich, dass der vielleicht dieses Jahr dann doch was vorhat wieder.
Also du sprichst das 1:0 an, das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Das ist ein Tor, das gehört in jedes Pressing-Lehrbuch. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an, denn wir sind immer noch ein Videopodcast. Das heißt, wenn ihr switcht auf eine Videoplattform, dann seht ihr jetzt auch die Szenen, die wir besprechen. Mhm. Also das 1:0 für den VfB, wirklich, wie man es machen muss, anlaufen und Ball jagen über den ganzen Platz. Leverkusen richtig gestresst, dann die Balleroberung, schnelles Umschalten, dann ein Weltklasse-Pass von Undav auch. Und wie Leveling dann hinten das Tor macht, das ist dann eben die Pointe auf diese dieser ganzen Situation. Also aber auch nur ein Beispiel, wie perfekt der VfB vor allem in der ersten Halbzeit gespielt hat.
Ja, also sie haben natürlich, sie waren total linkslastig, gerade in der ersten halben Stunde. Ich vermute mal, dass sie sich so diese Arthur Kwanza dahinter, dass sie sich diese Seite einfach ausgesucht haben, weil sie da gerade bei Arthur die defensiven Schwächen auch gesehen haben und versucht haben zu bespielen. Und Mittelstädt ist immer wieder als Außenverteidiger des VfB mit in die Offensive gegangen. Also generell war das, wenn der VfB im Ballbesitz war, haben sie eher so 2-4-4 gespielt, so fast wie die Bayern, ohne das dann so balldominant zu machen, sondern eher auf halt diese Umschaltmomente, diese Pressingmomente zu gehen. Aber das hat halt dazu geführt, dass Arthur und auf der anderen Seite auch Grimaldo als Außenverteidiger bei den Leverkusen dann immer sehr weit an der Außenlinie und dann auch vor allem defensiv gebunden waren und so ihre Stärken, sage ich mal, die ja eher in der Offensive liegen, gar nicht so richtig zum Tragen bekommen haben. Und da kommt dann auch Führig wieder mit ins Spiel, der dann ganz oft Kwanza, den rechten, halbrechten Innenverteidiger der Leverkusener gebunden hat und dadurch eine große Lücke im Zentrum gerissen hat, weil nämlich dann dadurch die ganze defensive Kette der Leverkusener immer so sehr nach zur rechten Seite rüber, also zur linken Stuttgarter Seite rübergezogen wurde. Und dann kam Undav ins Spiel, als, hast du ja gesagt, der war ganz auf dem Zehnerraum unterwegs. Und da hatte ich so ein bisschen Vibes, weiß nicht, ob wie es dir gegangen ist, zu diesen, oder Erinnerungen an diese Guirassy-Zeit, wo das ja ganz oft auch so war, ne? Dass du Guirassy eher als Neuner gehabt hast. Jetzt war das eher Leveling, der dann oft tief gelaufen ist. Und du hast Undav dann eher in der vorletzten Rolle gehabt. So, und das finde ich, das ist ja auch was den so auszeichnet. Generell hat das alles super schlüssig zusammengepasst. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen? Hat schon auch ein bisschen, finde ich, mit Leverkusener zu tun gehabt, die hier und da echt lost waren.
Naja, das auch. Aber der VfB hat es natürlich wirklich geschafft, Leverkusen an entscheidenden Stellen wirklich auch, ich sag mal, auch fast schon zu überraschen. Garcia auch total aus dem Spiel genommen worden. Mhm. Der konnte sich gar nicht am Spielaufbau beteiligen. Und dann, klar, hat es auch an den Leverkusenern gelegen, denen die Wettkampfschärfe gefehlt hat. Das hat Simon Rolfes zumindest gesagt. Das heißt, übersetzt, wir waren einfach noch nicht richtig wach, waren dann vom VfB auch überrascht. Ich meine, nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten kannst du ja schon irgendwie 3-0 stehen, so gefühlt. Und dann nimmt so ein Spiel halt so einen Lauf, wobei das natürlich so einer Mannschaft wie Leverkusen eigentlich nicht passieren darf mit der Qualität, auch wenn viele fehlen.
Aber wir haben ja auch vor dem Afrika-Cup, vor der Winterpause immer darüber geredet, welche Rolle spielen diese Ausfälle. Und ich finde, es hat sich in dem Spiel jetzt gezeigt, dass da schon im Moment vielleicht unverzichtbare Spieler, wie zum Beispiel Tapsoba, also Belousian ist in der ersten Halbzeit komplett lost, kriegt gar keinen Fuß auf den Boden zum Beispiel, und der vertritt ja Tapsoba 1-1 da in der Situation. Genauso würde ich es für Ibo Maser, auch für Kofane, der ja beim Afrika-Cup gerade richtig Gas gibt, der fehlt, also der so gefühlt hat Chabot, Teller oder Terrier, je nachdem, wer dann auch immer in der Spitze aufgetaut ist, die hat er einfach aufgefressen.
Aber sie haben ja auch ohne die Spieler gegen Leipzig gewonnen vor der Winterpause.
Hast du schon.
Denen zwar auch ein paar fehlen, aber trotzdem, sie können schon auch das so ein bisschen kompensieren. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde zum Beispiel, Maser ist wirklich fast nicht zu ersetzen aktuell mit seiner neuen Rolle da auf der Doppel-6. Und wie gesagt, der VfB hat es einfach richtig gut gemacht, hat es richtig ausgenutzt. Wenn man sich auch ein paar Zahlen anguckt, ist auch deutlich mehr gelaufen als Leverkusen. Und Leverkusen gehört zu den zweikampfstärksten Mannschaften der Liga. Mhm. Und in dem Spiel gewinnt der VfB 56% der Zweikämpfe. Mhm. So, das spiegelt ja auch so ein bisschen den Willen und die Wachheit schon auch wieder, den man dann haben muss, auch im ersten Spiel des neuen Jahres. Also ein sehr, sehr verdienter Sieg für den VfB. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie sich im nächsten Spiel präsentieren. Es geht zu Eintracht Frankfurt, zu Hause gegen Frankfurt, mhm, so am Dienstag. Mhm. Auf jeden Fall haben sie sich jetzt wieder sehr, sehr interessant gemacht, auch für die Champions League. Sie sind mit Leverkusen jetzt punktgleich.
Ja, total. Zumal Demirovic jetzt ja auch noch zurückgekommen ist. Ist die Frage, wie der in dieses Puzzle dann so gerade reinpasst, ne? Weil wegen ihm mussten ja so ein paar Sachen, die vorher in diesen ganz erfolgreichen Zeiten, wo sie Vizemeister geworden sind, schon irgendwie ein bisschen angepasst werden. Aber so richtig mit Undav zusammen hat er ja auch nicht über längere Zeit spielen können bis hierhin. Bin gespannt, wie sie das dann am Ende umsetzen. Ich finde diesen Punkt, den du am Anfang genannt hast, dass sie ganz oft gegen Leverkusen irgendwie gute Spiele gemacht haben und dann irgendwie mit leeren Händen da standen, das spielte jetzt an diesem Wochenende bestimmt noch eine Riesenrolle. Ne? Also so geil auf den Sieg, wie die waren, das hat dann wahrscheinlich dann noch was dazu beigetragen, dass es jetzt dieses Spiel geworden ist.
Ja, denn sie waren ja auch in diesen starken Leverkusener Jahren, als Leverkusen die Titel holte, war der VfB eigentlich mal fast gefühlt das einzige Team, das mal auf Augenhöhe agieren konnte, und trotzdem haben sie es nie gepackt, und das hast du jetzt schon auch gemerkt, dass ihnen das irgendwie, das hat sie so geärgert und das hat sie, glaube ich, so angeschoben jetzt, und jetzt ist endlich dieser Sieg dann da gelungen. in Leverkusen. Ich habe es gesagt, der nächste Gegner für den VfB ist Eintracht Frankfurt und das ist auch unsere nächste Partie, über die wir sprechen, über das 3:3, das spektakuläre 3:3 am Freitagabend zwischen Frankfurt und Borussia Dortmund. Für die Frankfurter war es der erhoffte Stimmungsumschwung, den wir vorher irgendwie erhofft hatten oder gefordert hatten, den sie einfach brauchen oder brauchten. Fast schon ein bisschen zu kitschig auch an dem Abend, dass Ebnu Talib dann direkt trifft. Und beim BVB habe ich vor dem Spiel gesagt, das ist vielleicht schon die erste Standortbestimmung, aber irgendwie sind wir doch nicht viel schlauer geworden aus dem Freitagabend beim BVB. Also vielleicht ist aber auch genau das die Erkenntnis, dass der BVB einfach trotz aller Kovac-Stabilisierung immer noch zu viel Unkonstanz drin hat. Oder überwiegt bei dir schon auch so die Moral, dass sie dann doch noch den Ausgleich erzielt haben? Oder wie was ist jetzt so das Fazit?
Also unkonstant finde ich den BVB in dieser Saison eigentlich gar nicht.
Nein, unkonstant ist vielleicht das falsche Wort, aber dass sie halt viele Führungen verspielen, dass sie dann einfach in den Momenten dann einfach nicht so ein Spiel ziehen.
Aber sie haben jetzt, also klar, die Eintracht hat jetzt nicht die stärkste Abwehr, zumindest gemessen an den Zahlen in dieser Saison bis hierhin, aber sie haben ja zumindest mal 3 Buden gemacht. Und da wurde ja dann jetzt zuletzt auch von Luise noch hier Donnerstag gefordert, dass da endlich mal ein bisschen mehr Spektakel reinkommt. Mehr als 3 Tore. Gut, der FC Bayern kriegt das hin, der ein oder andere Club an diesem Spieltag auch, aber für Dortmunder Verhältnisse sind 3 Tore in dieser Saison ja schon okay. So, also, die spielen halt auch gegen eine, wie ich finde, an diesem Spieltag sehr, sehr gute, auf Augenhöhe agierende Eintracht aus Frankfurt und wir haben diese Spiele auch schon in deutlich zäherer Form im Pokal gesehen, wo es am Ende dann irgendwie 1-1 ausgegangen ist und dann musste das Elfmeterschießen entscheiden. Insofern finde ich, also du hast beim BVB wieder diese, also ich erkenne häufiger Dinge, die im Spiel für die Offensive oder im Offensivspiel wiederkehrend sind und die meiner Meinung nach durchaus schlüssig sind und auch dazu führen, dass Torgefahr entsteht. Und auch das haben sie jetzt wieder gezeigt. Also dieser Diagonalball oder diese Diagonalbälle vor dem ersten, vor dem zweiten Tor, das sie erzielen von Schlotterbeck auf Riasson, wo der Flügel vorher auch freigezogen wird, systematisch, dass dann überhaupt da von dort aus die Torgefahr im Zentrum entstehen kann. So solche Dinge, finde ich, die kann man eigentlich in der ganzen Saison übersehen. So, dass sie da zu wenig offensiv draus machen, hat wahrscheinlich dann mit anderen oder mit vielen Dingen zu tun, unter anderem auch mit Guirassy, der jetzt ja auch wieder ohne Scorer geblieben ist, ziemlich glücklos agierte, fast ein bisschen fremdkörpermäßig, oder?
Total. In den letzten 12 Spielen ein Tor. Fabio Silva kam ja dann rein. Fabio Silva hat in 30 Minuten genauso viele Ballkontakte gehabt wie Guirassy in mehr als 60. Ja. Also deswegen gibt es jetzt auch die Diskussion, jetzt muss man Guirassy mal vielleicht auf die Bank setzen, Fabio Silva von Beginn an ranlassen. Gleiche Diskussion gibt es bei Chukwuemeka, der das Spiel auch irgendwie belebt hat, der ja auch das Tor dann gemacht hat. Alleine deswegen wäre es jetzt eigentlich schon ein richtiger Moment, ihm dann auch mal einen Startelf-Einsatz zu geben, weil ich schon das Gefühl habe, er ist einer von ganz wenigen, die auch so mal Offensivakzente setzen können oder auch spielerische Lösungen finden können nach vorne, weil so einen richtigen Spielmacher, einen Ideengeber hat der BVB ja nicht.
Ja, das ist ja das, was ich meine, was ihnen so hauptsächlich fehlt. Ne? Neben einem, ich persönlich habe das ja auch schon mal gesagt, würde auf der 6 auch noch was machen, aber so jemanden, der so ein bisschen in der Offensive als Taktgeber fungieren kann. Eigentlich ist das ja Julian Brandt so von der grundsätzlichen Spielanlage her.
Ja, aber der ist ein bisschen zu phlegmatisch irgendwie und auch vielleicht an guten Tagen ja, aber auch nicht verlässlich.
Ja, also du brauchst jemanden, der tatsächlich dann vielleicht auch von der Persönlichkeit her jemand ist, der dann an der Stelle auch vorangeht. Und ich finde, das war jetzt aber gegen die Eintracht eigentlich gar nicht so sehr das Thema, sondern du hast halt zwei Mannschaften auf Augenhöhe gehabt, dann gab es hier und da mal individuell beziehungsweise mannschaftstaktisch kleinere Unstimmigkeiten, die dann dazu geführt haben, dass Torchancen entstanden sind. Und das, finde ich, ist ja dann, ja, also das ist halt dann an der Stelle einfach das Niveau in Anführungszeichen des BVB, was aber, wie ich finde, ein gutes Niveau ist. Und das spricht an der Stelle für mich eher für beide Mannschaften gerade, als weniger gegen eines der beiden Teams.
Aber trotzdem, unterm Strich ist, sie spielen einfach zu häufig unentschieden. Sie haben zwar jetzt 9 Spiele nicht verloren, aber 4 davon waren eben Remis, insgesamt schon 6 unentschieden. Das ist dann zu wenig, wenn du irgendwie zumindest in Schlagdistanz der Bayern bleiben willst. Das reicht natürlich für die Champions League Qualifikation am Ende der Saison, aber so eine kleine Unwucht ist dann irgendwie schon drin. die ganz große Geschichte am Freitagabend war aber natürlich, und dann kommen wir wieder zu Frankfurt, war natürlich das Tor von Younes Ebnu Talib, gebürtiger Frankfurter, in der Hinrunde oder in der bisherigen Saison ja irgendwie der Star der zweiten Liga, sie haben ihn aus Elversberg geholt, und jetzt an seinem Jubel auch zu erkennen, dass er jetzt in seiner Heimat ist und dass ihm das wirklich auch, glaube ich, wahnsinnig viel bedeutet hat. Er hat mit den Händen eine 439 gezeigt. Das sind dann die letzten drei Ziffern der Postleitzahl der Frankfurter Nordweststadt, wo er aufgewachsen ist, und hat dann danach verraten, was ihm durch den Kopf gegangen ist, als er vor dem Treffer aufs Tor zugelaufen ist.
Um ehrlich zu sein, habe ich an gar nichts gedacht. Ich habe mich einfach konzentriert, den Ball richtig mitzunehmen, noch mit der Sohle schnell irgendwie Druck noch hinterzubekommen. Und ja, ich bin einfach nur glücklich, dass der Ball dann reingegangen ist, nach einem sehr, sehr schönen Pass. Genau, Timing war perfekt. Deswegen bin ich einfach nur glücklich.
Ja, der andere Neuzugang eben mit der Vorbereitung. Und das ist jetzt wirklich genau das, was ich eben sagte, so ein Stimmungsumschwung oder irgendwie so ein richtiger Kickoff ins neue Jahr, den Frankfurt einfach gebraucht hat. Und das, ne, das geht nicht besser als mit so einer Geschichte. Ein gebürtiger Frankfurter wird geholt, trifft gleich und ist halt irgendwie so eine neue Sturmhoffnung.
Voll. Ich finde auch, du musst ja als Zweitliga, als jemand, der hat ja erst ein halbes Jahr herausragend in der zweiten Liga gespielt und kam vorher aus der Regionalliga, ne? Da finde ich, ist das nochmal bemerkenswerter, dass er dann sich tatsächlich so einfügt. Auch hat ja auch ansonsten gute Chancen gehabt. Ich glaube, zwei Torschussvorlagen geliefert, hat auch gute Kopfballchance, wo man sieht, dass er auch Mittelstürmertyp ist. Ich finde, bei dem Tor, das er macht, darf man aber die Rolle von Kalimuendo nicht unterschätzen. Und da bin ich bei einem Spieler, wo ich sage, also Ebnu Talib macht voll Sinn, weil Burkhardt verletzungsanfällig wird auch noch länger ausfallen, eher Ersatz für ihn. Ich finde, Kalimuendo gibt der Eintracht möglicherweise, das ist ja das, was man jetzt so aus einem Spiel erstmal rückschließen kann, was ihnen in der Hinrunde gefehlt hat. Nämlich, ich hatte so leichte Ekitike-Vibes, sage ich dir, bei diesem Tor, weil er nämlich aus der Stürmerrolle rauskommt, geht in den Achterraum, holt sich da den Ball ab und dann macht er diese eine Körpertäuschung, mit der Schlotterbeck dann irgendwie komplett aus dem Spiel nimmt, ohne auch nur den Ball zu berühren, macht nur diese Körpertäuschung, dreht sich auf und mit dem nächsten Kontakt spielt er den Ball perfekt in den Lauf von Ebnu Talib. Der hat ein bisschen Glück, Ebnu Talib, dass er dann davon dann passenderweise im Laufduell nicht gestoppt werden kann. Übrigens, Ebnu Talib schneller als man immer denkt. Ne? Der ist also tatsächlich für einen 1,90-Mann irgendwie mit 35 km/h schon knapp gemessen worden in der zweiten Liga. Also der hat auf jeden Fall Tempo.
Ja, aber steht er dann auch irgendwann nicht mehr optimal zum Ball, dann muss er mit der Sohle nochmal so einmal mitziehen. So, ja. Und, ne? Und dann wirst du ja auch schnell nervös, aber er macht es dann trotzdem rein.
Er macht super, aber dieser Pass von Kalimuendo. Und das ist was, wo ich als Eintracht-Fan sagen würde, wenn ich einer wäre, okay, das ist vielleicht ein Element, das so ein bisschen gefehlt hat. Also das gibt es immer mal wieder punktuell, auch mit Ansgar Knauf oder so, dass solche Momente kommen. Aber wenn du diese Möglichkeit hast, dass du quasi mit einem Stürmer oder einem Stürmertypen wie Kalimuendo, der auch zeitgleich so spielmachende Elemente implementiert hat, dann kannst du, das Problem der Eintracht in der Defensive ist ja immer dieses Ballverlust in blöden Positionen, wo du dann in den Gegenzug läufst und dann bist du entweder in Unterzahl, deine Restverteidigung ist nicht richtig sortiert, so solche Sachen. Das hat ihnen ja oft Probleme bereitet. Und sie können sich, wenn sie diesen Spielertypen Kalimuendo da tatsächlich implementiert bekommen, vermeintlich, ist so meine Vermutung, kann man jetzt ja so direkt noch nicht sagen, aber können sie sich wahrscheinlich wieder mehr auf die Stabilität der Defensive konzentrieren, ohne wirklich offensive Wucht zu verlieren, weil der dir mehrere Rollen auf einmal spielt. Und das, finde ich, bei diesem Tor ist es schon deutlich geworden. Auch vorher haben sie ja eigentlich mehr oder weniger mit zwei Stürmern gespielt, mit Ebnu Talib, und dann Uzun ist ganz oft in die zweite Stürmerrolle gegangen. Und so richtig Impact hatte dann aber Kalimuendo, nachdem er eingewechselt wurde.
Ja, an ihm waren sie ja schon länger dran, glaube ich. Das ist jetzt keine ganz neue Idee. Nee. Und jetzt ist er dann endlich in Frankfurt. Anderes Thema war dann noch der Wechsel auf der Torwartposition. Santosch ist jetzt wieder Nummer 1. Ja, ihm kannst du jetzt keine Schuld an irgendeinem Tor zuschieben, aber du merkst schon, also so richtig viel Sicherheit gibt er jetzt ja der Defensive da hinten aktuell noch nicht, finde ich, habe ich so das Gefühl. Wir haben auch vor dem Spiel darüber gesprochen, macht das Sinn, jetzt Zetterer rauszunehmen, der irgendwie schon auch stabil wirkte? Ja, also Santosch ist vielleicht das größere Talent und man will ja vielleicht auch irgendwie einen Marktwert für ihn generieren. Das heißt, deswegen muss ihn ja dann noch spielen lassen. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle.
Aber also bei den Gegentoren, ne? Das erste Tor ist auf jeden Fall ein Abstimmungsproblem, weil Bayer eigentlich von Larsson aufgenommen werden müsste und dadurch dann quasi komplett ungedeckt in den Strafraum reinlaufen kann. Er ist also komplett frei beim Torabschluss. Die Flanke kommt punktgenau. Da machst du als Keeper nichts. So. Beim zweiten, der ist abgefälscht. So, ja, und der dritte ist aus kurzer Distanz.
Meint auch gar nicht die Tore, so grundsätzlich ist er, ich kann mich an eine Situation erinnern, da kann er einen Ball nicht so richtig ganz gut klären. Und da, also entsteht einfach irgendwie so ein bisschen Unruhe, weil er ist so...
Es ist vielleicht auch einfach eine Sache, dass das Vertrauen in das Konstrukt Eintracht, also das Vertrauen der Mannschaft in sich selbst quasi, was die Stabilität angeht, ist vielleicht gerade nicht so groß, dass du als Torwart dann, gerade wenn es um so Situationen geht, irgendwie du musst raus, musst einen Ball klären, du hast im Spielaufbau, traust du dich vielleicht auch mal einen riskanten Ball zu spielen, so solche Sachen, das sind vielleicht Dinge, die dann nicht so leicht fallen gerade und da muss dann möglicherweise jetzt einfach auch nochmal 2-3 Wochen lang sich zeigen, ob das dann vielleicht auch darüber, dass in der Offensive Dinge verändert werden, dass Bälle vorne nicht so schnell verloren gehen und in unnötigen Situationen verloren gehen, ob dadurch möglicherweise das Gesamtkonstrukt stabilisiert werden kann und dann wird vielleicht auch wieder dieser Faktor zum Tragen kommen.
Ich glaube, er ist eher einer so für die Posterparaden und kann wirklich mal ein paar Unhaltbare dann rausholen, aber so für eine solide Verlässlichkeit und so hätte ich jetzt, glaube ich, mit Cetera erstmal weitergemacht. Aber es ist eine schwierige Situation. Mhm. Und mal gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Frankfurt jetzt, wie gesagt, gegen Stuttgart. Der BVB spielt am Dienstag zu Hause gegen Bremen. Oh. Und wir sprechen über Bayern gegen Wolfsburg. 8:1 am Ende. Mhm. Ist ja ein Ergebnis, da wundert man sich mittlerweile schon gar nicht mehr so. Es gab Jahre, da hat man ein 8-1, war das Sensationsergebnis der Saison. Mittlerweile kennen wir es von den Bayern, die jetzt muss ich mal gucken, 63 Tore erzielt haben nach 16 Spielen. Wenn die so weitermachen, sind die bei über 130.
Wahnsinn.
Das ist irre.
Absolut Wahnsinn. Aber das letzte Team, das gegen die Bayern 8 Stück gekriegt hat, also ich habe immer nur den HSV im Kopf, wenn es um diese Ergebnisse geht. Aber, weil, keine Ahnung, also ist jetzt einfach mal random gefragt.
Ich hätte jetzt auch HSV getippt, aber...
Aber also danach, keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon sogar für Bayern-Spiele etwas außergewöhnlicher. Und trotzdem bin ich komplett bei dir. Ich saß vom Fernseher so, ja, okay, gut. Dann haben sie jetzt halt 8-1 gewonnen.
Und haben auch keine Gnade, ne?
Nee,
die lassen einfach nicht locker.
Das ist das Krasse, ja.
Also wirklich, du kannst ja andere Mannschaften, die schalten dann nach einem 3 oder 4-1 einen Gang runter. Vor allem musst du ja bei den Bayern auch bedenken, die haben ja auch noch ein bisschen was vor. Die haben jetzt auch so einen irre harten Januar. Die haben 7 Spiele in 21 Tagen. Da könnte man ja denken, jetzt mal ihr Halbgas, aber nichts da.
Die sind 127 Kilometer gelaufen. Das ist der höchste Wert von allen Mannschaften an diesem Spieltag.
Aber war auch kalt.
Ja, okay, kann man sich das dann natürlich auch erklären. Auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie, also ressourcenschonend ist das nicht, sage ich mal. Aber es ist ja für die Gegner von den Bayern auch immer irgendwie crazy, weil Wolfsburg macht ja auch eigentlich in der ersten Halbzeit gutes Spiel, ne? So, also vor der Pause hatte Bayern 3 Torschüsse, Wolfsburg 6. Das sind die wenigsten Torschüsse in einer Halbzeit, die die Bayern bisher in dieser Saison hatten. Dann macht Wolfsburg auch noch dieses super Tor, tolle Vorlage Meier, gut abgeschlossen Pečinović. Und dann liegen sie nach 54 Minuten 1-4 hinten und am Ende verlieren sie 1-8. Ist einfach komplett Wahnsinn, wirklich.
Es ist dann eben am Ende auch irgendwann die Qualität, die sich bemerkbar macht. Das sieht man zum Beispiel beim 2-1, als Olise, glaube ich, die Flanke bringt auf Luis Diaz und wie Olise dann verteidigt wird von Fischer außen. Fischer macht es eigentlich gar nicht so schlecht, will den aus dem Strafraum raushalten, so, damit da irgendwie nichts passiert. Attackiert dann sehr, sehr forsch, also geht sehr auf Olise drauf und der ist natürlich einfach zu gut, um ihn dann stehen zu lassen und kann dann so eine butterweiche Flanke noch reinbringen für Luis Diaz. Olise überhaupt wieder ein Spieler, der einfach fast so gut für die Liga auch schon ist, ne? Muss man auch fast sagen.
Aber wer bei den Bayern ist nicht zu gut für die Liga? Also Olise tatsächlich 50. Bundesligaspiel, 46. insgesamt bis zur 46. Torbeteiligung hat er sich in diesem Spiel gearbeitet mit seinen 2 Toren, einem Assist. Und das sind ja Mondstatistiken. Das ist ja komplett galaktisch. Also.
Und dann auch noch dieses Traumtor von Harry Kane. Irgendeiner hat geschrieben, es war vielleicht das schönste Tor für die Bayern von Harry Kane. Wobei es waren viele schöne dabei. Also aber auch das war wieder...
Ich habe jetzt nicht alle, wie viele, 100, 104 sind es da? Ne, 100 war es. auf jeden Fall über 100. Habe ich nicht auf dem Schirm.
Und für Wolfsburg ist natürlich, also klar, die Spiele bei den Bayern, die musst du immer so ein bisschen aus der Wertung nehmen, aber mit einem 1-8 zu starten in so ein Jahr, wo du eigentlich ja irgendwie neuen Mut geschöpft hattest mit dem neuen Trainer, der übrigens keine Socken hatte in seinen Sneakern bei minus 7 Grad, also dem war nicht zu kalt. Ja, munter putzen, weiter geht's gegen St. Pauli, das ist das Spiel, wo Wolfsburg dann, glaube ich, zu Hause.
Ja, aber das sagt sich nach einem 8-1, glaube ich, schon weiß. Auch leichter, als es ist. Ey, das ist aber schon heftig.
Ich weiß.
Acht Stück. Und ich finde, Wolfsburg fällt irgendwie ja auch komplett auseinander. Ne? Nach dem 1-3 ist halt einfach komplett erledigt. Und das, was sie in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht haben, geht ihnen komplett flöten. Und das finde ich, weiß ich nicht, wie bewertest du das? Das spricht für mich jetzt nicht dafür, dass die Mannschaft so komplett, also intakt, keine Ahnung, ob man generell bei diesen Profikonstrukten immer von intakten Mannschaften sprechen kann, aber zumindest deutet es jetzt für mich nicht dahin, dass das Gebilde in sich stabil ist. So.
Ich glaube, dass Daniel Bauer schon ganz viel repariert hat. Da haben wir am Anfang viel drüber gesprochen, dass das ein Problem in Wolfsburg ist, dass die Mannschaft irgendwie keine ist. Alle Spieler sind jetzt volles Lobes über Daniel Bauer, der sehr viel Energie reingebracht hat, der es geschafft hat, vorne auch dieses Quartett, gut, jetzt ist Amura gerade nicht da, aber Pečinović ist ja wirklich so, was ist mit dem auf einmal los, ne, der trifft. Also das funktioniert jetzt schon und dann ist es einfach dann doch auch ein bisschen der Gegner. Also ich glaube, wenn man dann irgendwann 1-3, 1-4 hinten liegt, dann erwartest du, dass sie Bayern zurückschalten, aber sie tun es nicht. Und du wartest und auf einmal steht es 1-8. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Problem in der Mannschaft ist, dass man dann da so zerfällt. Würde ich jetzt mal erstmal da noch nicht irgendwie behaupten wollen, nach einem Spiel bei den Bayern, auch wenn es 1-8 ausgeht. Aber das, wie gesagt, die Bayern sind so außerhalb der Konkurrenz in dieser Bundesliga, das muss man immer mit Vorsicht genießen. Deswegen sprechen wir jetzt auch mal über ein nächstes Spiel, weil, müssen wir nicht mehr viel zu sagen.
Eins, was wieder in der Konkurrenz stattfindet.
Ja, Freiburg gegen den HSV. Freiburg dreht das Spiel in Überzahl, liegt erst 0-1 hinten, dann Gelb-Rot für Hamburgs El-Fadli, dann 1-1 Grifo per Elfmeter und dann das 2-1 für Freiburg durch Matanovic. Und da war jetzt die große Frage, war das denn eigentlich ein Foulspiel vorher von Mansambi an Torunariga? Auch das sehen wir jetzt hier, wenn ihr als Videopodcast uns konsumiert nochmal. Also die meisten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die sagen, ja, das war ein ganz, ganz klares Foulspiel.
Ja,
also hat es auch Merlin Polzin gesehen, der war ja außer sich, viele Hamburger waren außer sich. Der Schiedsrichter Timo Gerach, der hat ein bisschen oder hat begründet, das war ihm mehr oder weniger handelsüblich. Also es war nicht intensiv genug, aber du siehst es anders.
Ich sehe es anders. Also es ist ja so, Mansambi geht zum Kopfball hoch gegen Torunariga und Torunariga kommt schon so einen Tacken später in die Aktion. Also Mansambi ist ein bisschen, der ist ja auch, glaube ich, ein kleines bisschen größer, ist schon eher in der Luft und zieht den rechten Ellbogen hoch. Und ich finde aber, man sieht ganz klar, also ich unterstelle ihm nicht, also das ist keine Tätlichkeit, ne? Ich unterstelle ihm nicht, dass er ihm den Ellbogen ins Gesicht schlagen will, sondern er geht so leicht über die Schulter drüber und will ihn so von sich vom Leib halten, indem er, ich vermute, er will gegen die Brust drücken. So. Aber es gibt ganz klar die Bewegung des Arms nach außen und der Ellbogen landet für mich klar im Gesicht. Insofern ist das für mich ein deutliches Foulspiel und an der Stelle mindestens ein Fall, wo der VAR sagen muss, ey, das musst du dir angucken.
Also unabhängig von Intention, also klar wollte er das nicht, das passiert dann halt einfach bei dieser Enge, dass du dann halt einfach schnell mal einen Ellbogen im Gesicht hast.
Ja.
Und der Schiedsrichter sagt jetzt, ihm hat das nicht gereicht. Klar, man kann sich das dann angucken, aber ja auch nur, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ist. Nur dann soll ja der Videoschiedsrichter eingreifen.
Ja, aber das finde ich, also an der Stelle, es ist halt einfach müßig, darüber zu diskutieren. Du musst dann ja immer mit anderen Fällen argumentieren. So, und dann hat natürlich ein bisschen was von Whataboutism. So, ich persönlich bin der Meinung, an der Stelle ist die Schwelle überschritten zu sagen, ich als VAR hielte das für eine Fehlentscheidung oder sage zumindest, ey, du weißt genau, was nachher los ist, guck dir das zumindest nochmal an. Und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass wenn Gerard sich das dann nochmal angeschaut hätte, mit dieser Bewegung, dass er das dann zurückgenommen hätte.
Aber so ist ja der VAR nicht vorgesehen, sondern wie gesagt, er soll dann nur sagen, guck dir das an, weil das könnte eine klare Fehlentscheidung sein.
Und ja, offenbar, aber an der Stelle ist für mich diese Schwelle überschritten.
Ja, aber offenbar gibt es hier ja einen Ermessensspielraum, zumindest beim Schiedsrichter auf dem Platz, bei Timo Gerach. Und das ist, glaube ich, auch genau das Problem, das wir haben, seit es den VAR gibt, dass wir uns schwer damit tun, dass es auch mit VAR einfach einen Ermessensspielraum gibt, dass der eine Schiedsrichter pfeift halt so und der andere so.
Es ist ja auch eine Frage der Perspektive.
Ja, genau. Und bei ganz vielen Situationen im Fußball kriegst du einfach keine klare Linie hin, weil es zu viele Grautöne gibt. Und das ist jetzt bei diesem Foulspiel eben so gewesen. Möglicherweise, wenn er es sich angeguckt hätte, hätte er es zurückgenommen. Aber er war sich so sicher, dass es nicht für ein Foulspiel gereicht hat. Und eigentlich wollen wir ja auch Schiedsrichter, die wieder selbstbewusster entscheiden und nicht ständig auf die Hilfsmittel zurückgreifen. Das ist ja auch so ein bisschen abhanden gekommen. Aber ich kann die Hamburger auch verstehen, dass sie außer sich waren. Es war natürlich jetzt am Ende des Tages, sehen Sie, glaube ich, schon auch ein, die Niederlage war verdient. Ne? Also das
hat ja,
jetzt,
schon.
Es hätte natürlich vielleicht dafür gesorgt, dass, ne, dass sie dann mit dem 1-1 da rausgehen, aber so war es, also wenn wir uns die Zahlen angucken, war es schon ein verdienter Sieg für Freiburg. 20-9 Torschüsse, 60% Ballbesitz. Zu Hause sind sie eh sehr schwer zu schlagen. Und der HSV muss einfach.
Ja, du hast halt auch einen Elfmeter, der ja auch vermeidbar gewesen wäre. Und da
auch umstritten
Elfmeter. An der Stelle bin ich ehrlicherweise auch der Meinung, den Elfmeter, das ist für mich, nimmt Höhler das als Geschenk an der Stelle. Also der kann meiner Meinung nach schon weiterlaufen, so, aber er merkt halt, okay, Heuer Fernandes ist fast am Ball, das nehme ich jetzt an. Und an der Stelle gibt es dann auch, finde ich, wenig dagegen zu argumentieren, diesen Elfmeter zu geben. Für mich ist das Problem vorher ein Abstimmungsproblem im HSV, weil das entsteht nämlich nur deshalb, weil Vuškovic, und das ist eine, wie ich finde, seiner sehr, sehr wenigen Schwächen, so das taktische Verständnis, das Gespür für den richtigen Moment. Vuškovic verlässt die Kette, um hinter Suzuki herzugehen, der aber eigentlich von Remberg abgedeckt werden müsste. So, und dadurch, dass Vuškovic rausgeht, wie von der Tarantel gestochen rausverteidigt, da wird erst überhaupt die Lücke auf, dass Grifo da reinspielen kann. So, bleibt Vuškovic da in seiner Position, kann dieser Pass gar nicht gespielt werden, kommt El Fadli nicht zu spät gegen Höhler und sie spielen zumindest erstmal zu Elf weiter. Ob zu Ende, weiß man nicht. So, und ich finde, das wird an der Stelle klar. Elfmeter strittig hin oder her. Das ist an der Stelle dann schon auch, ja, eine Kleinigkeit, wo der HSV dann sich irgendwie selbst in Bedrängnis bringt, so. Ne? Ja. Und das liegt nicht allein an El Fadli, der diese gelb-rote Karte bekommt.
Aber du sagst, es Elfmeter, den kann man schon pfeifen, obwohl es gab schon für schlimmere Fouls keinen Elfmeter. Aber auch, ne, auch andere Schiedsrichter gucken es sich vielleicht nochmal an. Aber wie gesagt, unterm Strich fände ich es, oder hätte ich es jetzt nicht verdient gefunden, wenn der HSV da noch mit einem Punkt belohnt rausgegangen wäre. Mhm. So ist es natürlich weiter eine katastrophale Auswärtsbilanz. Die haben 2 Punkte geholt und 5 Tore, ne, 4 Tore, glaube ich, als auswärts gemacht und müssen eben einfach den Klassenerhalt zu Hause sichern.
Ja.
Und Damien Downs, habe ich eben schon gesagt, erstes Spiel ist vielleicht auch ein bisschen unfair, ihn danach schon zu beurteilen, aber ein Torschuss, schlechteste Zweikampfquote auf dem Platz von allen Beteiligten. Ja, brauchst du natürlich erstmal ein bisschen Anlaufzeit, aber sie holen so einen ja, damit er sofort hilft.
Ja, ist so. Auch bei Downs muss man natürlich, glaube ich, finde ich, so grundsätzlich noch ein bisschen vorsichtig sein. Der hat in der zweiten Liga beim FC oft überzeugt, aber ist natürlich da jetzt auch nicht der Torjäger vorm Herrn gewesen. Er ist dann in die Championship gewechselt und kommt dann jetzt aus der Championship nach einem halben Jahr wieder zurück in die Bundesliga. So, das ist natürlich dann schon irgendwie ein Upgrade, was seine Leistungsanforderungen angeht. So, da muss der sich natürlich auch erstmal irgendwie einfinden. Und trotzdem, so grundsätzlich vom Typ her, finde ich, ist das schon jetzt schlüssig. Ne? Also ich mag Damien Downs eigentlich als Spielertyp, weil der auch so total athletisch ist, total hohes Tempo hat, aber trotzdem auch eine Erscheinung ist und auch als durchaus als Boxspieler ernst zu nehmen sein kann. So, ne?
Nächste Aufgabe für den HSV ist Dienstag gegen Leverkusen und Freiburg spielt am Mittwoch bei RB Leipzig. Und wir reden über Heidenheim gegen Köln, über das 2:2 mit dem für mich Tor des Wochenendes durch Marvin Pieringer. Also irgendwie haben wir gefühlt viele von dieser Bauart, von diesen Toren, ne? Die aus unmöglicher Position, also war das eigentlich ein Fallrückzieher, so ein Seitfallrückzieher irgendwie? So. Auf jeden Fall ein Tor, wo keiner mit gerechnet hat.
Ja, es war ein Fallrückzieher, auf jeden Fall. Es war halt jetzt nicht die artistische Variante, sondern so Ibrahimovic-Style-mäßig, ne? Also der, so, ich sag mal, Ibrahimovic ohne.
Einfach mal das Unmögliche probieren.
Das, ja, genau, aber auch ohne den ganz großen Artisten-Jump vorher. So, und dann irgendwie so, also das war schon. Wenn er sich nicht dafür entscheidet, das so zu machen, verteidigt Köln das. Weil eigentlich sind die Kölner da gut positioniert und das ist einfach der Überraschungsmoment, der an der Stelle natürlich gepaart ist mit ein bisschen Glück, dass er den dann auch so trifft, der dazu führt, dass da Heidenheim 1-0 in Führung geht.
Ich glaube, es ist in solchen Momenten ganz viel Instinkt. Da handelst du einfach irgendwie automatisch und überlegst gar nicht, wie kannst du jetzt dafür einen Überraschungsmoment sorgen. Und dann in einem von 10 Fällen oder in einem von 100 Fällen,
genau,
glückt so ein Ding und geht dann rein und ist dann heißer Kandidat für das Tor des Monats. Und ja, bei den Kölnern, die zweimal einen Rückstand aufgeholt haben, finde ich aber, war es am Ende dann doch ein bisschen zu wenig. Vor allem, weil sie auch noch sehr viele gute Chancen hatten hinten raus. Und ein Spiel in der Situation, in der Köln ist, musst du in Heidenheim einfach dann 3 Punkte holen.
Ja, also sie machen sich's, also sie kriegen wieder ein Gegentor nach einer Ecke. Ne? Das 1-0, ja, das ist halt irgendwie auch ist schon irgendwie Pech, einfach, dass du dir dieses Gegentor fängst. Wobei ich finde, dass Heidenheim es am Anfang des Spiels auch gut macht. Ne? Also sie stressen Köln extrem, dadurch, dass sie sehr aggressiv sind. Damit kann man in Heidenheim immer rechnen, aber auch sehr, sehr, wirklich sehr, sehr früh den Spielaufbau stören. Und ich finde, so eigentlich ist die Führung jetzt auch nicht unverdient. Und Köln macht es in der zweiten Halbzeit dann, finde ich, besser. Und da bin ich bei dir. Gemessen an den Chancen, die sie haben, müssen sie das Spiel am Ende dann eigentlich gewinnen. Ich finde auch tatsächlich, dass man so hier und da mal aufblitzen sieht, dass Köln andere Dinge probiert. Sie haben ja jetzt mit Ache auch von Anfang an gespielt und wir haben vor der Winterpause ja auch mal darüber geredet, dass da vielleicht noch mehr Variabilität rein muss, als immer nur über die Flügel. Und siehe da, sie versuchen es auch durchs Zentrum mal über Ragnar Ache. Dadurch sind dann auch Torchancen entstanden. Und trotzdem, die Tore, die entstehen, sind halt, oder die Tore, die sie machen, sind halt Umschalter, ne? Also beim 2-2 durch Elmala macht er natürlich wieder gut, aber es ist ja ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung von Heidenheim. Katastrophenfehlpass von Pieringer und dann super umgeschaltet über die linke Seite und dann hat Elmala, das ist für den Geschenk. Er ist frei und Schöppner muss von hinten an ihn ran. Und das ist, da weiß der genau, okay, der kommt im Tempo auf mich zu, der kann seine Position gar nicht so verändern, dass er wirklich in den Zweikampf kommt. Dann zieht er den Ball einmal so klick, einmal so zurück und Schöppner läuft direkt durch bis auf die Skihütte. Und dann hat er halt freie Schussbahn. Ne?
Wenn du sagst, das ist ein Geschenk für Elmala, das Problem ist, das sehen viele Kölner Fans zumindest so, dass Elmala die Geschenke immer erst hinten raus auspacken darf. Er saß wieder erstmal nur auf der Bank, ist dann, glaube ich, zur Halbzeitpause eingewechselt worden. Das können viele Fans einfach nicht verstehen, dass der mit Abstand beste Spieler im Kader einfach so oft draußen sitzt. Sein Trainer Lukas Kwasniok, der hat aber nochmal erklärt, was genau dahinter steckt.
Es gibt 3 Kategorien von Spielern. Und ich will da gar nicht zu weit ausholen, zumindest für mich. Es gibt Spielabarbeiter, Spielverbesserer und Spielentscheider. Und Spielentscheider entscheiden Spiele vor allem in der zweiten Halbzeit hinten raus. Und da ist Said eben einer der Besten. So, und wir wollen uns einfach dem seine Waffe zunutze machen. Und wenn er von Beginn an spielt, muss er sehr viel abarbeiten. Und dann geht ihm ein wenig seiner Qualität etwas verloren. Und deswegen ist es ein ganz schmaler Grat, ihn auf der einen Seite dahin zu bekommen, dass er nicht nur ein Abarbeiter, sondern auch ein Spielverbesserer wird, damit er eben abarbeiten und entscheiden kann. Und da müssen wir ja eine gute Balance finden, dass wir ihn auf der einen Seite nicht verheizen, aber ihm auch die Stärke nicht nehmen, weil in den zweiten 45 Minuten ist der Gegner nun mal etwas müder und dann kommen seine Waffen noch mehr zur Geltung. Und ja, wir werden sie hoffentlich in der richtigen Balance immer einsetzen und sind happy, logischerweise, dass er bei uns ist.
Klingt erstmal logisch, finde ich. Aber wenn der ein Spielentscheider ist, du kannst ja ein Spiel auch in der ersten halben Stunde entscheiden. Wenn du 3-0 führst nach einer halben Stunde durch 3 Elmala-Tore, hast du das Spiel auch entschieden möglicherweise.
Also mein Grundsatz als Coach wäre, wenn ich einer wäre in der Bundesliga, wäre die beste Startelf steht auf dem Platz. Und da sollte meiner Meinung nach beim FC Elmala dazugehören. Ich kann die Argumentation grundsätzlich nachvollziehen. Das klingt für mich aber auch so ein bisschen nach einer Argumentation gegenüber dem Spieler. Und ich weiß nicht, was genau die Beweggründe sind. Es geht wahrscheinlich sehr viel um Defensivarbeit, um darum, wie er in verschiedenen Defensivsituationen seine Rolle ausführt, wie er sich wo positioniert auf dem Feld und so.
Aber ein Spieler seiner Klasse, dem muss man dann zugestehen, dass das vielleicht fehlt, dann müssen das andere auffangen. So funktioniert eine Fußballmannschaft. Weißt du? Der bringt vorne so viel ein, dass eben hinten automatisch vielleicht ein bisschen was fehlt, aber dann musst du es woanders kompensieren können.
Es verändert halt ja immer irgendwie, also ich bin grundsätzlich, bin ich komplett bei dir, ja. Jeder hat dann seine Rolle. Die Frage ist, kannst du in einem Team, was gerade aufgestiegen ist, das dann so ausbalanciert hinbekommen, dass die Defensive tatsächlich nicht so sehr darunter leidet? Das kann ich so grundsätzlich schon nachvollziehen. Und trotzdem verstehe ich es auch nicht so ganz, warum nicht Elmala auch mit den, auch er, jedes Mal, wenn er eingewechselt wird, bestätigt er es ja. Ne?
Es kommt
warum
auch immer,
nicht von Anfang an spielt.
Es kommt dazu auch immer noch ein bisschen auf den Gegner an, finde ich. Und jetzt hattest du mit Heidenheim wirklich eines der schwächsten Teams, wo Elmala hätte zeigen können, von Beginn an zeigen können, der kann den wirklich Knoten auch in die Beine spielen und kriegt dann nur hinten raus die Chance. Die Stimmung kippt auch bei den Fans. Es gab auch ein Plakat gegen Kwasniok. Grundsätzlich ist er ja sehr, sehr, sag ich mal, variabel in seinen Aufstellungen, ist häufig auch dazu gezwungen, weil eben auch immer wieder Spieler ausfallen. Aber das macht man ihm so ein bisschen zum Vorwurf, dass er auch da wenig Konstanz drin hat in seiner Startelf, die es einfach nicht gibt. Klar, hinten drin, da ist er wirklich nicht zu beneiden. Jetzt gegen die Bayern fehlt Erik Martel, der sowieso ja immer schon quasi so ein Notzentrums-Innenverteidiger ist da hinten. Der fehlt gelb gesperrt. Dominik Heinz fällt sehr lange aus. Sie haben ja diesen neuen Innenverteidiger geholt, der es gar nicht so schlecht gemacht hat. Simpson Pusey.
Naja, hat so das Eigentor da mehr oder weniger erzielt.
Ja, aber eine gute Zweikampfquote so für sein erstes Spiel, fand ich, war das jetzt in Ordnung. Aber so grundsätzlich ist es so beim FC... Gegen die Bayern jetzt, klar, haben wir eben gesagt, Spiel ist ein bisschen aus der Wertung, aber dann müsste so langsam mal wieder ein Sieg her.
Grundsätzlich bin ich da bei dir, ja. Also, ja, es gibt ja auch diese Diskussion um Luca Waldschmidt, die soll ja auch zum Unmut der Fans beigetragen haben, der im Interview gesagt hat, ich spiele hier zu selten auf jeden Fall. Und ich finde, wenn man das liest, kann man das zum einen also entweder als Feststellung einfach interpretieren oder, und das hat Kwasniok offenbar gemacht, als Kritik am Trainer. Dann kann ich auch verstehen, dass der Trainer sagt, pass auf Keul, sowas besprechen wir nicht in der Öffentlichkeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Luca Waldschmidt das vielleicht gar nicht so meinte, wie es der Trainer aufgefasst hat.
Es geht aber am Ende des Tages auch noch darum, Ziele zu erreichen. Und das ist für den FC Klassenerhalt und das musst du mit allen Mitteln hinkriegen, auch wenn man gut gestartet ist und es so aussah, als hätte man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, aber aktuell müssen sie sich wieder dahin orientieren. Dann stellt er zum Beispiel ja den Finn Schenten auf, 18 Jahre, ganz junger Mann und argumentiert danach mit, ja, wir müssen natürlich auch gucken, ist auch unsere Philosophie, dass wir Marktwerte generieren, weil wir Spieler verkaufen wollen und es geht nur, wenn die Spieler auch spielen. So, ich weiß nicht, ob das aktuell schon angemessene Situation schon der richtige Zeitpunkt war oder ob man nicht dann doch hätte auch mal mit El Mala beginnen sollen. Aber
ja, also an der Stelle bin ich auf der Seite, beginn mit El Mala.
Das ist auf jeden Fall hochinteressant und jetzt als nächstes gegen die Bayern, wenn die Kölner dann da so spielen wie im Pokalspiel, das haben wir noch vor Augen, da waren sie ja wirklich kurz mal in der Nähe einer Sensation, dann können sie vieles wieder gut machen. Wir sprechen über das nächste Spiel und sind bei Union gegen Mainz, 2-2 am Ende, Mainz verspielt eine 2-0 Führung, es lief erstmal alles richtig gut, Amiri mit einem sehr, sehr schönen Tor, dann trifft Hollerbach zum ersten Mal in der Liga für die Mainzer, aber Union schafft es in der Schlussviertelstunde noch 2 Tore zu machen. Ja, und Urs Fischer, das war ja seine Rückkehr an die alte Försterei. Man hat gemerkt, das Jubeln fiel ihm schon auch schwer. Er hat immer nur so kurz gezuckt, so hat dann gemerkt, oh, ich darf jetzt hier natürlich nicht ausrasten. Am Ende aber dann doch auch ein verdienter Punkt noch für Union, ne? Fand ich.
Ja, also das muss man ihnen ja wirklich lassen. Sie geben nicht auf. So, sie haben das Spiel ja dann irgendwie die letzten, ich sag mal, nach dem Anschlusstreffer spätestens eigentlich ja schon vorher, so ich würde sagen, die letzte halbe Stunde reißt Union das Spiel dann irgendwie an sich. Und da muss man dann an der Stelle schon auch sagen, ja, verdient, weil genügend Chancen, am Ende auch zielstrebig gewesen, das war schon in Ordnung.
Und sie waren ja auch gefordert, hatten 56% Ballbesitz, das ist ja für Union eigentlich sehr untypisch. Da müsste sich dann auch erstmal finden, wie sie es angehen. Und dann hast du gesagt, dann haben sie in der letzten Viertelstunde haben sie so ein bisschen umgestellt, um mehr Druck zu erzeugen, haben von 4-3-3 auf 4-3-3 umgestellt. Mhm. Das hat dann irgendwie wirklich den Druck auch erhöht und dann 2 Joker-Tore wieder gemacht. Das ist dann auch immer sehr, sehr wertvoll für so eine Mannschaft, wenn du weißt, wir können auch nochmal nachlegen von der Bank. Also Union ist dahingehend irgendwie schon auch sehr gesund unterwegs, finde ich.
Ja, auf der anderen Seite, was hast du für ein Spiel erwartet?
Eigentlich ein nicht so interessantes. Siehste? Also es war dann schon überraschend unterhaltsam.
Ja, und an der Stelle, finde ich, sieht man auch bei Mainz, dass Urs Fischer jetzt nicht nur Union nachbaut, sondern der versucht schon auf das aufzubauen, was Mainz eh schon irgendwie auch gut gemacht hat vorher. Ne? Also ich finde, beim 1-0, das ist ein gut rausgespieltes Tor. Aufbau vom Torwart aus, dann zieht Lee Doki komplett weit aus der Kette raus, dann Hollerbach auch noch querfällt, weil er Lee entgegengeht und Late rennt hinter Titz her und dann ist die komplette Unioner Innenverteidigung entblößt und das ist schon auch über eine Systematik passiert und deswegen ist Amiri da frei, der macht das dann super, toller Pass, tolles Tor, aber das zeigt einfach, dass da auch, also das ist, es geht jetzt nicht nur darum, eine tiefe Struktur zu haben und dann zu versuchen, über den einen Umschaltmoment, der Tempo generiert, irgendwie einen Konter darstellt, da total in eine 1-gegen-1 Torwart, gegen den Torwart-Situation zu kommen, um dann zu einer klaren Torchance zu gelangen, sondern da geht auch über spielerische Mittel schon ein bisschen was so. Ne?
Aber es ist auch ganz viel Kopfsache bei Mainz, das hat Urs Fischer auch gesagt. als dann der Anschlusstreffer gefallen ist, hat er gesagt, dann, wenn man dann merkt, man hat was zu verlieren, gerade in der Situation, in der Mainz ist, denn die sind Tabellenletzter, die haben wirklich jetzt eine große, große Aufgabe vor sich. Und wenn du merkst, du hast was zu verlieren, hat er gesagt, es ist ganz normal, dass auch mal die Knie wackeln. Jetzt sind sie unter Urs Fischer in 5 Pflichtspielen umgeschlagen, haben 4-mal davon unentschieden gespielt. Also nur mit unentschieden wirst du die Klasse jetzt nicht halten. Das nächste Spiel ist gegen Heidenheim für die Mainzer. Das ist natürlich jetzt dann ein Must-Win-Spiel.
Do or die, auf jeden Fall. Ja.
Und Union spielt am Donnerstag erst in Augsburg. Das ja auch nochmal für euch die Info. Nächste Woche direkt schon englische Woche, Dienstag, Mittwoch, jeweils 4 Spiele und ein Spiel am Donnerstag.
Ja, ist neu, glaube ich, ne? In dieser neuen fernsehrechte Phase.
Ja, meinetwegen. Ein Spiel haben wir noch, was wir besprechen müssen. Gladbach besiegt Augsburg deutlich mit 4-0. Richtig gute Reaktion der Gladbacher auf die Torflaute von vor der Winterpause, wo sie sich ja dann wieder doch ein bisschen schwer getan haben, eigene Tore auch zu erzielen. Und jetzt war es wieder Tabakovic mit dem Doppelpack. Und ich fand, du hast ja in dem Spiel gesehen, wie wichtig einfach Honorar ist. Ne? Der hat also dieser Tiefenlauf vor dem 1-0 von Skelly und die Vorarbeit zum 4-0 war es, glaube ich, diese butterweiche Flanke für Honorar. War es das
3-0, ne? Oder? 4-0?
Egal. Auf jeden Fall hast du gesehen, mit Honorar hat Gladbach nochmal eine ganz andere Qualität.
Ja, auf jeden Fall. Das ist der Faktor an der Stelle tatsächlich. Und das ist auch, du merkst einfach, dass Tabakovic dann ganz anders von seinem Spielstil her, da ist es total notwendig, dass irgendwer um ihn rumspielt, einfach auch um ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm wegzuziehen. Ne? Und um ihm, der ist jetzt ja nicht der allerdynamischste Spieler, aber um ihn in eine Art Dynamik zu bekommen, weil du dann 1-gegen-1 hast und nicht 1-gegen-2, weil er dann auch schon in der Finishing-Position manchmal sein kann, wie bei seinem Kopfballtor zum Beispiel. Und das hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Honorar ist der wichtigste Spieler gewesen an der Stelle dafür, dass das so passiert ist. Na klar, der Spielverlauf kommt den Gladbachern dann irgendwie auch ein bisschen entgegen, muss man sagen. Frühes Tor, dann der Elfmeter, das ist ja schon auch alles irgendwie ein bisschen glücklich, sage ich mal, ohne dass es jetzt unberechtigt gewesen wäre, sondern es ist berechtigt, aber dass das so entsteht, ist halt irgendwie glücklich. Dann machen sie ein Tor nach einer Ecke, ohne überragend viele Chancen gehabt zu haben. Also da ist schon viel für die Gladbacher auch gelaufen, aber ich bin komplett bei dir. Franck Honorar ist für mich an der Stelle der wichtigste Faktor.
Und noch ein Satz zu Augsburg. Ich war schon ein bisschen enttäuscht von denen. Ich war total begeistert von dem Gregoritsch-Transfer. Der saß aber dann erstmal nur draußen und auch als dann Baum gewechselt hat, nach dem 0-3 war es, glaube ich, kommt dann Essende für die Spitze vorne, in der erstmal Anton Kade gespielt hat. Also gerade wenn du hinten liegst und du weißt, das Spiel werden wir verlieren und du weißt, Gregoritsch braucht ein bisschen Rhythmus, braucht Spielpraxis, um reinzufinden, nutz das doch und bring nicht Essende, sondern bring dann Gregoritsch, auch wenn es vielleicht dann nicht zum Spiel passt, aber er muss ja irgendwie jetzt in die Mannschaft reinwachsen.
Essende oder Gregoritsch sind für mich jetzt ähnliche Typen so grundsätzlich, aber er hat sich, meiner Meinung nach hat sich Manuel Baum schon ein bisschen verspekuliert damit, dass er Kade als falsche Neun in der Spitze hat starten lassen und dass er nicht direkt mit einem echten Neuner gestartet ist. Ich fand insgesamt war das gar nicht so ein schlechtes Spiel von den Augsburgern. Also ich finde auch so Mitte der zweiten Halbzeit, da liegen sie halt schon zurück, da liegen sie glaube ich sogar schon 0-2 zurück, greifen sie sich das Spiel so und haben auch immer so wieder so Ansätze. Also zum Beispiel finde ich auch, dass dieses Pressing, das sie dann versucht haben zu spielen, was ja unter Manuel Baum bisher eigentlich eher nicht gespielt wurde, das war dann so ein Rückgriff auf die Sandro-Wagner-Zeit, dass sie hoch versuchen zu attackieren, sehr, sehr intensiv gespielt haben. Dadurch entstehen auch immer so Ansätze von Torszenen. Ich bin der Meinung, wenn sie da schon einen echten Neuner drin gehabt hätten, und da bin ich dann, also ob dann...
Ja, und dafür haben sie ihn noch geholt, dass sie endlich so einen haben. Und dann spielt er nicht.
Ja, also kann man so, warum auch immer, der ist ja in dieser Woche erst angekommen. Aber
dann spielst du nur mit Essende von Beginn an.
Ja, das finde ich, das hätte man an der Stelle dann vielleicht machen können. Da hat er sich meiner Meinung nach verspekuliert. Gregoritsch wird schon seine Rolle spielen, weil das klar die Position ist, die den Augsburgern komplett gefehlt hat irgendwie. Ne?
Mhm. Dann haben wir es, würde ich sagen.
Haben wir es?
Oder hast du noch was hinzuzufügen?
Nö, englische Woche, wa?
Ja, direkt mal die Belastung hoch. Mhm. Nächste Woche dann noch wieder zweite Liga. Englische Woche machen wir aber trotzdem ganz normal Donnerstag die Folge und gucken zurück auf das, was dann bis dahin passiert ist.
Yes.
Ja. Gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Start ins neue Jahr. Geht also dann direkt nächste Woche weiter und dann hören wir uns an dieser Stelle wieder. Liebe Grüße, einen schönen Wochenstart.
Macht's gut.